Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Dieser Mann hier ist eine Marke, aber er ist viel mehr als das. Man kennt ihn als Stuntman in Actionfilmen, als Juror aus der Fernsehshow Höhle der Löwen, als Extremsportler, Unternehmer und jetzt auch noch als Schriftsteller. Herzlich willkommen, Jochen Schweizer. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Sie haben schon etliche Rekorde aufgestellt beim Kajakfahren, beim Bungee-Springen mit Ihren vielen Firmen. Gibt es einen, auf den Sie ganz besonders stolz sind?
Der höchste sportliche und schwierigste Weltrekord war sicher die Befahrung des eigentlich als unfahrbar geltenden Wasserfalls des Verzaska im Verzaskatal in Willy Bogners Film Feuer, Eis und Dynamit mit Roger Moore in der Hauptrolle. Da habe ich übrigens versucht, dem Jeffrey Moore seinem Sohn Kajakfahren beizubringen, mit mäßigem Erfolg. Und natürlich, was viele Menschen wissen, ist dieser 1000 Meter tiefe Sprung, der höchste Bungee-Sprung aller Zeiten, der steht bis heute im Guinness-Buch der Rekorde. Der ist natürlich sehr bekannt geworden auch.
Und jetzt macht er was ganz anderes. Er geht unter die Schriftsteller, stellt in diesen Tagen seinen ersten Roman vor. Auch darüber reden wir bis 12.
HR1, genau meins.
Jochen Schweizer stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Aufgewachsen ist er in Heidelberg mit seiner alleinerziehenden Mutter. Die musste hart arbeiten, hatte wenig Zeit für ihre Kinder. Schon als Schüler hatte Jochen seine ersten Jobs. Womit haben Sie so erstes Geld verdient?
Das allererste Geld habe ich verdient, als ich entdeckte, dass eben dieses, das Geld, auf Bäumen wächst.
Auf Bäumen?
Ich bin als vielleicht 12-Jähriger gerne über die Weihnachtsmärkte geschlendert als Kind. Ich war natürlich mir selbst überlassen, das klingt alles ganz schlimm, ist aber großartig für einen Jungen, so viel Freiheit zu haben. Diese Idee des Schlüsselkindes heißt ja noch lange nicht, dass es dem Kind dann schlecht geht. Ich glaube, ich hatte mit dem Schlüssel um den Hals eine Menge mehr Freiheit als andere Jungs. Und da wurden silbern angesprühte Misteln verkauft für, ich weiß nicht mehr genau, 20 Mark oder so oder 15 Mark. Das war unglaublich viel Geld damals. Ja. Ich bin ein Kind der 50er Jahre und ich bin eben auch sehr gerne auf Bäume geklettert, möglichst höher als die anderen Jungs. Das war immer mein Ziel, höher zu klettern. Und ganz oben wachsen auch die schönsten Misteln. Und die habe ich geerntet, silbern angesprüht und dann auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Und jetzt war ich nicht nur freier als die anderen Jungs, jetzt hatte ich auch eine Menge mehr Taschengeld als die.
Also Sie waren als Kind schon geschäftssüchtig?
Aus der Not heraus. Also meine Mutter gab mir kein Taschengeld, ich musste es mir verdienen und also habe ich es getan.
Raus ins Leben ging es dann nach dem Abitur mit dem Motorrad nach Afrika. War das dann auch so ein bisschen eine Flucht aus dem engen Zuhause?
Nein, das war es nicht. Ich war ja schon lange selbstständig. Ich bin mit 16 auf eigenen Füßen gestanden. Ich hatte meine eigene kleine Bude, eine Studentenbude in Heidelberg. Und als ich dann mein Abitur gemacht hatte, wollte ich einfach Motorrad fahren. Und zwar gar nicht so sehr, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern es ging mir um den Zustand des Fahrens. Natürlich habe ich mir ein weites Ziel gesucht, eben Afrika, und habe mich dann auf den Weg gemacht.
Sie haben gesagt, diese Reise hat Sie verändert, die hat Sie zum Mann gemacht. Was war so die wichtigste Erfahrung auf dieser Tour?
Härte. Die Sahara zu durchqueren mit dem Motorrad in den 70er Jahren war schwer, weil es gab gar keine Straßen oder auch halbwegs asphaltierte oder befestigte Wege.
Geschweige denn Tankstellen.
Das war ein anderes Problem. Und zum einen war das technisch schwierig zu bewerkstelligen, aber zum anderen auch habe ich eine ganz andere Welt kennengelernt, einen ganz anderen Menschenschlag. Auch sehr fröhliche und immer mir wohlmeinende Menschen, aber auch welche, die nicht so fröhlich und nicht so wohlmeinend waren. Und da bekommt man eben ein anderes Bild auf die Welt und aufs Leben, als wenn man in der Heidelberger Studentenstadt dann doch mehr oder weniger behütet aufwächst.
Und ist durch diese große Reise dann auch Ihr Drang zum Abenteuer geweckt worden, kann man das so sagen?
Ich glaube, der war schon vorher.
Vorher schon, okay. Wie war das, als Sie zurückgekommen sind in die Heimat, wo Sie gedacht haben, ich lebe hier in Armut, in relativer Armut, nachdem Sie in Afrika gewesen waren? Relativiert sich wahrscheinlich vieles.
Ich habe mich reich gefühlt, aber auch fehl am Platze.
Warum fehl am Platze?
Ich war 6 Monate unterwegs, 20.000 Kilometer mit dem Motorrad. Ich kam im tiefsten Winter zurück, im Dezember. Ich bin im Schneetreiben über den Col de la Croix bei Grenoble gefahren und kam dann zurück nach Heidelberg in meine kleine Studentenbude. Es war ein Zimmer in einem Haus, in dem viele Studenten lebten. Und ich hatte ja damals auch eine Freundin, die Caroline. Und wir hatten uns auch so ein bisschen entfremdet. Also wir haben gefremdelt, als wir uns wieder gesehen haben. Und ich habe aber auch gefremdelt mit Heidelberg und mit dem Leben dort, mit den Problemen in Anführungsstrichen meiner Kommilitonen und auch meiner Freunde. Die waren irgendwie da stehen geblieben, wo wir alle standen, als ich wegfuhr. Aber als ich zurückkam, hatte ich mich so verändert, dass ich irgendwie nicht mehr so reingepasst habe in diese Welt.
Jochen Schweizer in HR1. Kajakfahren mag ein toller Sport sein, sicherlich nichts für Weicheier, je nachdem, wie wild dieser Fluss ist. Bei Jochen Schweizer aber scheint es viel mehr zu sein als nur ein Sport. Wenn er vom Kajakfahren schwärmt, dann hat das fast schon ein bisschen was Religiöses. Was fasziniert Sie so sehr am Kajak?
Ich habe mal früher gesagt, bevor ich dann andere Sportarten für mich entdeckte, wie das Fallschirmspringen, das Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen, ich habe immer gesagt, als Kind war Kajakfahren meine Religion.
Tatsächlich Religion.
Mhm. Also ich habe das wirklich mit Inbrunst getan. Ich bin sozialisiert im Wassersportclub Heidelberg. Die Boote, mit denen wir fuhren, waren alt und schwer. Und wir kamen einfach unglaublich zu Kräften, weil wir jedes Wochenende da hinaufgepaddelt sind und dort unsere Abenteuer erlebt haben. Von da ging es auf die Abfahrts-Kajakrennen. Wir waren ein Rennsportverein, wir sind alle Kajakrennen gefahren. Von da ging es dann auf immer schwerere Wildwasser bis hin hinauf eben in den 6. Grad. Das ist die höchste Schwierigkeitsstufe im alpinen Kajakfahren. Und ich fahre immer noch, wann immer ich kann, auch jeden Tag schon aus Trainingsgründen, aber vor allen Dingen aus mentalen Gründen Boot. Wenn ich zum Beispiel heute Abend spät aus Berlin komme, dann ist es natürlich schon dunkel und dennoch mache ich einen kleinen Stopp an der Regattastrecke, schließe die Bootshalle auf, hole eines meiner schönen alten Mahagoni-Rennkajaks raus, setze dieses Boot aufs stille Wasser, setze mein Paddel ein und bin zu Hause.
Da hat er leuchtende Augen, wo er das sagt. Sie haben Ihre Kajakleidenschaft ja aber auch um Haaresbreite mit dem Leben bezahlt. Was war das für eine Situation?
Das ist schon sehr, sehr lange her. Das war in meiner ganz extremen Zeit. Ich weiß sogar genau, wann es war. Es war am 24. Mai 1984. Wir befuhren die Sesia in Oberitalien. Ein sehr schwerer Wildfluss. Es war Hochwasser, es war unglaublich viel Druck drauf. Und da gibt es einen Wasserfall, den man eigentlich befahren kann. Aber an dem Tag war alles anders. Die Technik, mit der man damals solche Wasserfälle befahren hat, nannte man Bufen. Man fährt also Full Speed auf die Kante des Wasserfalls zu und versucht dann, das Boot mit einer Kippstoßbewegung aufzurichten, sodass man flach in die Tiefe fällt.
Und dann nicht senkrecht runter.
Eben, genau. Dann landet man ja in einem luftdurchquirlten Unterwasser. Das heißt, es gibt gar keinen wirklichen Aufschlag. Das ist ganz weich. Oftmals muss man dann eskimotieren, aber das ist die sicherste Methode, solche druckvollen, hohen Wasserfälle zu befahren. Heute gibt es andere Boote, die tauchen von alleine auf. Die haben so einen Scoop. Und wenn die unten eintauchen, dann springen die förmlich wieder raus. Diese langen, spitzen 4-Meter-Kajaks, die sind eben dann manchmal unter so einem Wasserfall stecken geblieben. Das nannte man einen Vertical Pin. Der war immer tödlich.
Das heißt, Sie sind den Wasserfall runtergefahren und das Boot blieb im Wasser senkrecht und Sie waren unter Wasser mit dem Kopf.
Es gelang mir, das Boot nicht zu bufen und ich ging dann mit der Spitze nach unten senkrecht diesen Wasserfall runter. Es ist dann dunkel da unten und dann kracht's fürchterlich und man steckt fest und hat Tonnen von Wasserdruck im Rücken.
Also dann ertrinkt man es zwangsläufig. Wie sind Sie da rausgekommen?
Jetzt muss man verstehen, dass man ja in diesem Kajak sitzt, in einer sehr kleinen Sitzluke. Und über die stülpt man eine Spritzdecke, die das Wasser aus dem Boot raushält. Und damals waren diese Luken sehr klein. Man musste immer erst den Hintern aus dem Boot nach hinten rausschieben und konnte dann die Beine erst rausziehen. Das ging natürlich nicht, ja. Ich habe dann mit einer verzweifelten Willensanstrengung mein linkes Bein stehen lassen, habe mein rechtes Bein, also ich habe mit der ganzen Kraft mich nach hinten rausgeschoben, habe mein rechtes Bein mit dem Knie über den Süllrand bekommen, das brach dann unterhalb des Knies durch, aber mein linkes Bein, da musste ich das Knie sozusagen gegen die Anatomie nach vorne durchbrechen.
Und dann?
Das tut nicht weh.
Das tut nicht weh?
Nein, sie haben so viel Adrenalin und Überlebenswillen, sie spüren gar nichts. Sie wollen einfach nur überleben. Und
Sie hatten die Wahl, ertrinken oder Knie brechen?
Ja.
Jetzt ist das Knie aus Titan. Spüren
das
Sie
stimmt.
Das noch?
Nee, Titan spüre ich natürlich nicht, ja, weil ich meine Nerven damit nicht verbunden sind. Aber ich habe eine sehr funktionale Vollprothese im linken Knie und kann damit wunderbaren Skifahren und ich bin auch meine späteren Weltrekorde, da hatte ich längst diese Titanknie und bin bis heute damit gut am Start.
Jochen Schweizer über seine Leidenschaft des Kajakfahrens und den Preis dafür.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Jochen Schweizer, sein erster Musikwunsch führt uns nach Norwegen. Sind Sie tief im Herzen eigentlich ein Wikinger?
Also ich fühle mich dem Land und auch den Menschen im Norden sehr verbunden. Ich habe auch Familie in Norwegen. Für mich ist natürlich diese einsam gelegene Hütte in Norwegen, die schon ganz früh in mein Leben kam, vor mehr als 40 Jahren, ein Ort, an dem ich immer wieder innehalte und mich neu orientiere.
In dieser einsamen Hütte haben Sie auch Ihren Roman geschrieben. Der spielt auch in so einer Hütte. Darüber reden wir gleich ausführlich. Vorher hören wir uns Ihren ersten Musikwunsch an und den müssen Sie erläutern. Wer ist Sivert, wie spricht er sich aus?
Sivert Høyem.
Wer ist Sivert Høyem?
Sivert Høyem ist ein Norweger, ist der Leadsänger der norwegischen Band Madrugada. Die sind übrigens auch aktuell auf Tournee. Ich habe auch Tickets hier für Berlin, fürs Tempodrom. In der Osterzeit irgendwann komme ich dann wieder hierher und ich habe Madrugada schon öfters gesehen in Norwegen. Das ist ja so ein dunkler, sehnsuchtsvoller Rockstil, der sehr nordisch ist. So dieser dunkle skandinavische Sound und das gefällt mir an denen und die Stimme ist einfach Wahnsinn.
Dann hören wir das jetzt. Sivert Høyem mit Prisoner of the Road.
When I go.
Seine Autobiografie hat Jochen Schweizer schon vor 12 Jahren vorgelegt. Jetzt sein erster Roman, Die Begegnung. Alles fiktiv und trotzdem hat man als Leser schon den Eindruck, dass da schon auch viele autobiografische Bezüge drin sind. Es geht um einen Jungen, der ohne seinen Vater aufwächst, der zum leidenschaftlichen Kajakfahrer wird, der immer wieder das Abenteuer sucht und eigentlich irgendwie auf der Suche ist nach dem richtigen Leben. Das klingt schon alles nach Jochen Schweizer. In welchem Punkt unterscheiden sich denn Ihre Hauptfiguren von Ihnen?
Ah, die sind viel stärker, als ich es je war.
Okay. Was meinen Sie damit?
Die Idee zu diesem Buch hatte ich in einer tatsächlich einsamen Sturmnacht, es war November vor 2 Jahren, auf meiner Hütte in Norwegen. Ich war nochmal hochgereist, um die Hütte winterfest zu machen. Ich war Hummerfischen, also es gibt eine Jahreszeit ab 1. Oktober, da darf man dann Hummerkästen setzen, mindestens 50 Meter tief. Und das ist eine sehr harte Arbeit, man zieht ja diese Kästen dann Hand über Hand. Und das ist einfach eine harte Arbeit und man erkämpft sich wirklich, also diese Delikatesse. Und ich konnte aber eben nicht Hummer fischen, weil ein schwerer Sturm losbrach, ein richtig schwerer Sturm. Da gehst du nicht raus auf See. Mhm. Und ich saß also auf meiner Hütte, habe mich aber wohlgefühlt, der Wind pfiff um die Ecken, die See klatschte vermischt mit Regen, waagerecht gegen die Fenster der Hütte, es drückte durch die Fugen rein, es war wirklich brachial. Ich saß in meiner Hütte, hatte ein Kaminfeuer an und hatte so den Gedanken, wenn jetzt dieser 15-jährige Jochen, der ich mal war, dieser langhaarige, breitgebaute, aufmüpfige Kanute, wenn der jetzt hier durch die Tür käme, was hätte ich dem zu sagen? Mhm. Und dann habe ich ein Stück Papier genommen und habe mich an meinen alten Holztisch gesetzt. Und bis dann die Nacht vorbei war, hatte ich bestimmt 100 Dinge aufgeschrieben, die ich dem zu sagen hätte.
Ich habe das Buch gerne gelesen. Einerseits ist es einfach eine nette Abenteuergeschichte, aber eigentlich geht es um was anderes. Es geht um Sinnsuche, was ist mein Platz im Leben. Haben Sie Ihren Platz gefunden oder sind Sie auch noch ein Suchender?
Ich bin immer auf dem Weg und nie im Ziel, aber ich habe meinen Platz gefunden im Leben.
Können Sie den beschreiben?
Ich glaube, man findet dann seinen Platz im Leben, wenn man verstanden hat, aus welchem Holz man geschnitzt ist und welche ein oder zwei Talente in einem selbst schlummern. Dann geht es darum, das Leben aus dem Holz zu schnitzen, aus dem man gemacht ist. Und das kann man sich eben oft nicht aussuchen.
Und da ist ja noch eine andere starke Parallele zur Romanfigur. Beide sind ohne Vater aufgewachsen. Sie auch. In Ihrem Roman kommt es dann irgendwann zu der Aussprache zwischen Vater und Sohn. Gab es das eigentlich in Ihrem Leben auch mal?
Ja, das gab es. Ich habe meinen Vater mit 16 Jahren kennengelernt. Das war eine überraschende und spannende Begegnung, weil er ja so ganz anders war, als er mir von meiner Mutter beschrieben worden war, seit ich Kind war. Und es hat sich dann eine sehr intellektuelle Beziehung zwischen uns beiden entwickelt. Mein Vater war 19-jährig im Russlandfeldzug als junger Leutnant unterwegs, ist schwer verwundet worden, hat dadurch den Krieg letztlich überlebt und hat mir 1000 Seiten Memoiren hinterlassen, die ich noch aufbereiten werde, als er starb. Mit dem Titel Erinnerungen eines begabten Faulenzers. Der Mann, der war ganz bei sich selbst.
Der HR1 Talk mit Jochen Schweizer. Und nun haben wir jemand am Telefon, Herr Schweizer, der Sie sehr gut kennt in guten und in schlechten Zeiten. Er ist genauso viel beschäftigt wie Sie, nur in einer völlig anderen Branche, wenn man das so sagen darf. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Grüß Gott, lieber Jochen. Grüß Gott, liebe hier spricht Toni Fahrer aus Wien, der Dompfarrer vom Stephansdom.
Lieber Jochen. Hallo Toni, das hättest du gar nicht hinzufügen müssen. Ich habe dich bei deinem ersten Wort sofort erkannt.
Toni Faber, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Dompfarrer vom Stephansdom in Wien. Jetzt bin ich gespannt, wie haben Sie beiden sich denn kennengelernt? Im Gottesdienst oder beim Kajakfahren oder wie?
Jochen hat mich bei einer schwachen Seite genommen, weil ich gerne sportlicher wäre, als ich bin. Und er hat mich eingeladen, damals die Bungee-Jumping-Anlage am Donauturm zu, wie er sie eröffnet hat, ob ich nicht so ein verrückter Hund sei, diese Sache, diese Bungee-Jumping-Anlage auch segnen will und selber als erster springen will. Und das wollte ich immer schon. Ich erinnere mich an den Moment an meinem Laptop, wie ich gesessen bin, sage, das ist ein Wahnsinn, genau das ist etwas, wo er mich gepackt hat. Und ich habe mich dann mit unserem Rechtsabteilungsleiter, mit meinem Hausarzt unterhalten und mit dem Öffentlichkeitsarbeit und die haben alle gesagt, ja, aber stimm das bitte vorher mit dem Kardinal ab, bevor du das machst. Und das habe ich dann bei einer Arbeitsbesprechung unter 10 Punkten als 7. Punkt verräumt gehabt, sage, Herr Kardinal, ich muss deine Sportanlage eröffnen, du kennst dich damit nicht so gut aus, das wird medial sicherlich aufscheinen, aber das ist etwas ganz Sicheres. Ich habe das mit dem Arzt beraten, mit dem Rechtsabteilungsleiter und mit dem Pressechef, das geht ganz in Ordnung. Und wie das dann aber in der Presse angekündigt worden ist, hat der Kardinal mich aufgeregt angerufen, das darfst du auf gar keinen Fall machen, jetzt haben wir eh so wenig Priester, dann darfst du doch dein Leben nicht riskieren bei der Bungee-Jumping-Anlage. Und ich musste ihm da wirklich widersprechen und sagen, das ist nicht Lebensrisiko. Und so haben wir uns kennengelernt, schätzen gelernt, befreundet worden. Das waren die großen Tage von Jochen Schweizer und wie es dann auch dünner geworden ist, wie es sehr prekär geworden ist, haben wir die Freundschaft noch verstärken können und jetzt sind wir doch schon einige Jahre und Jahrzehnte miteinander verbunden. Ich habe dann als Gegeneinladung von der Bungee-Jumping-Anlage ihn auf den Turm klettern mitgenommen, die Turmspitze zu erklettern und haben wir gedacht, wenn Jochen Schweizer da mitklettert, dann wird er dort hinaufturnen, wird oben einen Handstand machen, wird in die Hände klatschen und wird mir zeigen, wie das geht. Er wird seltsam ängstlich, sie immer festgehalten und ich war irgendwie gesichert, hat er gesagt, das ist schon gut, dass du das Sicherung nennst und dass du auf Gott vertraust, aber wenn ich mich nur so gesichert hätte bei meinem letzten Dance und bei all dem, was ich gemacht habe, dann wäre ich nicht mehr am Leben wie viele meiner Kollegen.
Und dann aber Toni, da darf ich hinzufügen, also du warst gar nicht gesichert und die Leitern, über die wir da hinaufstiegen, innerhalb des Turmes, noch oberhalb der Türmerkammer, die waren gefühlt 150 Jahre alt, brüchig und du bist ungefähr 25 Kilogramm leichter als ich. Und außerdem bist du ja von Gott begleitet worden und ich habe mich ja immer eher auf mich selbst verlassen als auf den lieben Gott. Jedenfalls, du bist mir vorausgeturnt wie ein junger Spund. Leichtfüßig bist du diese brüchigen Leitern, da war jede einzelne Leiter 20 Meter, ja. Wenn du aus 20 Metern, wenn das Ding oben bricht, dann bist du einfach mausetot, bei 10 Metern auch schon. Und ich bin dann tatsächlich in Sorge hinterhergeklettert und habe mich immer rechts und links an den noch Holmen, ja, solide wirkenden Holmen gut festgehalten, weil ich dachte, na, wenn es bricht, dann bricht es bei mir.
Also der Gottesmann und der Abenteurer, das klingt so ein bisschen wie Feuer und Wasser. Was sind denn Ihre Ähnlichkeiten?
Neben dem Skifahren, dass wir beide Liebhaber des Lebens sind. Es geht ums pure Leben und wenn Gott der Liebhaber des Lebens ist, dann möchte ich gerne auch ein Liebhaber des Lebens sein.
Wunderbar, also Toni, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Toni Faber, der Dompfarrer vom Stephansdom in Wien. Vielen Dank, dass Sie uns über Ihre Freundschaft mit Jochen Schweizer erzählt haben.
Sehr gerne. Alles Gute, lieber Jochen. Alles Gute Ihnen, allen, die Sie zuhören.
Ja, HR1 Talk. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Jochen Schweizer.
HR1 Talk.
Mit Erlebnisgutscheinen ist Jochen Schweizer reich geworden. Alle möglichen kleinen und großen Abenteuer kann man da buchen. Was ist eigentlich so heutzutage das Lieblingsabenteuer des kleinen Mannes?
Das weiß ich nicht, weil die Menschen, die Erlebnisgutscheine bei Jochen Schweizer kaufen, sind ja keine kleinen Männer, sondern das sind Menschen wie Sie und ich, die Freude daran haben, Dinge zu erleben und die auch verstanden haben, dass es besser ist, ein Erlebnis zu verschenken als einen Gegenstand, zumindest wenn man möchte, dass dieses Geschenk lange in Erinnerung bleibt.
Und am beliebtesten ist bis heute Fallschirmspringen oder Paragliding oder was ist so angesagt gerade?
Da gibt es so Produkte wie Candlelight Dinner. Das schenkt natürlich der Verschenker ein Stück weit sich selbst auch. Finde ich aber ein sehr sinniges Geschenk, ein Candlelight-Dinner zu verschenken an den Partner. aber natürlich auch Erlebnisse wie Fallschirmspringen. Fallschirmspringen ist wahrscheinlich das am häufigsten gebuchte Erlebnis, aber auch Wellenreiten. Das ist ein Soulsport, der groß im Kommen ist, speziell im Großraum München. Wellenreiten und Windkanal fliegen.
Die Firma, die Ihren Namen trägt, haben Sie inzwischen verkauft. War das schwer für Sie, so das Lebenswerk loszulassen?
Also es tragen ungefähr 20 Firmen meinen Namen und die Firma, die ich verkauft habe an ProSiebenSat.1 2017, das war dieses Internetportal, über welches die Erlebnisgutscheine vermittelt werden. Alle anderen Firmen habe ich ja behalten, unter anderem auch unser Markenhaus, die Jochen Schweizer Arena in München. Aber ja, es war dann hinterher schwieriger, als ich es gedacht hätte.
Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Jochen Schweizer in HR1. Jochen Schweizer hat seine Firma verkauft, zumindest einige davon. Es gibt aber neue Dinge im Leben. Jetzt macht er eine neue Erfahrung. Das ist der HR1-Fragebogen. Das größte Privileg in meinem Leben ist?
Freiheit.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Boah, 3 Euro? Keine Ahnung. Ich war schon lange nicht mehr einkaufen.
Sie lassen einkaufen.
Meine Familie kauft ein.
Zuletzt geklaut habe ich.
Geklaut habe ich eigentlich nichts, aber ich habe, glaube ich, mal einen Kugelschrauber mitgenommen irgendwo, aber auch nicht bewusst.
Mein Lieblingsessen?
Noschke Toschke à la Sauce Mediterranée.
Was ist das?
Selbstgefangener Kabeljau, geangelt vor meiner Hütte in Norwegen, filetiert, gesalzen, gesäuert, eingelegt, 24 Stunden im Kühlschrank, dann Knoblauch, Zwiebeln anbraten, Oregano, Basilikum, Tomaten schälen, daraus kocht man dann einen Sud und dann legt man ganz am Ende, wenn dieser Sud aufgekocht ist mit Basilikum und Oregano und einigen anderen Gewürzen, da bin ich immer sehr spontan und kreativ und gucke, was so da ist. Und dann legt man diese Filets am Ende einfach nur in den Topf, tut einen Deckel drauf und schaltet den Herd aus. Und dann lässt man die Filets so 15 bis 20 Minuten da drin ziehen. Und das ist ein herrliches Essen.
Sind Sie ein guter Koch?
Manche Leute sagen das. Aber nicht jeder Versuch gelingt.
Am meisten auf die Palme bringt mich.
Wenn ich warten muss.
Glück bedeutet für mich.
Selbstbestimmt leben zu dürfen.
Bereut habe ich.
Nichts. Ich bereue gar nichts, denn Reue ist ein Angriff auf sich selbst.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Wladimir Putin, um zu verstehen, was ihn antreibt.
Also Sie sind jetzt kein Putin-Versteher, sondern Sie wollen es verstehen, nicht nachvollziehen sozusagen, ja?
Ich will es verstehen.
Ja. Mhm. Mein größter Flop war?
Oh, ich habe einige Dinge ins Sand gesetzt, weil es gerade einen aktuellen Bezug hat. Ich habe 2007 versucht, mein Erlebnisgeschenke-Portal zu internationalisieren und wir haben uns auch den russischen Markt vorgenommen. Und da sind wir kläglich gescheitert und es lag vor allem daran, dass es keine Logistik gab, mit der man diese Erlebnisgeschenkboxen hätte in diesem riesigen Land zum Empfänger bringen können, zuverlässig.
Der Wullewutz.
Oh, der Wullewutz. Das war das Drohszenario meiner Mutter, wenn ich mal wieder nicht artig war. Wir lebten ja in sehr bescheidenen Verhältnissen. Da gab es einen Kohlenkeller und da ging es eine dunkle Treppe runter und hinter der Treppe war der Eingang zum Luftschutzbunker. Also damals hatten ja die Häuser alle noch diese Luftschutzbunker. Das ist auch gerade wieder ein aktuelles Thema leider. Und meine Mutter hat immer gesagt, da hinten unter der Treppe in diesem dunklen Loch, da wohnt der Wullewutz. Und wenn du nicht brav bist, dann kommt der und holt dich. Und ich hatte echt Angst vor dem Wullewutz. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, jetzt gehe ich mal nachgucken, ob es den wirklich gibt. Und dann bin ich da runtergekrochen und bin in dieses tiefe, dunkle Loch reingekrochen. Und dann saß ich da, erstarrt vor Angst, saß ich da als kleiner Junge in diesem Loch und es kam kein Wullewutz.
Und seitdem geht es ihm besser?
Und seitdem habe ich verstanden, es gibt nichts, wovor du Angst haben musst.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Jochen Schweizer. Vielen Dank. Kajakfahren ist die große Leidenschaft und die hat Jochen Schweizer dann auch zum Beruf gemacht. Er war Stuntman, hat zum Beispiel mit Willy Bogner gearbeitet, mit Roger Moore, Uwe Ochsenknecht. Aber am meisten Aufmerksamkeit bekam er nicht für seine halsbrecherischen Kajakstunts, sondern für den ersten Bungee-Sprung im Kino. Wie kam es dazu?
Es war bei Dreharbeiten in Valle Verzasca. Wir waren 6 oder 7 Kanuten. Das waren wirklich die besten, die damals am Start waren. Und wir drehten extreme Wildwassersequenzen. Jetzt wurde der ganze Film in Panasonic gedreht. Das sind so riesige Kameras. Heute gibt es die gar nicht mehr. Und da muss man immer warten, bis die Rollen gewechselt wurden. Und dann waren wieder diese riesigen Akkus leer. Also man sitzt viel rum und dann sagte einer so, hey, habt ihr das gehört? wir reden jetzt von 80er Jahre, ja. Habt ihr das gehört? Im Osten von England sind drei verrückte Jungs mit einem ausgedehnten Flugzeugträgerfangseil irgendwo von der Brücke gesprungen. Und die waren vom Oxford Dangerous Sports Club. Das ist was sehr Britisches. Unisono gingen unsere Blicke zu diesem Bootsanhänger, an dem natürlich massenweise Expandergummis hingen.
Das wollen wir auch ausprobieren.
Na klar. Eine halbe Stunde später hatten wir uns ein Seil gebaut, dann haben wir Streichhölzchen gezogen. Ich habe gewonnen.
Gewonnen oder verloren?
Im Nachhinein gewonnen. Als ich dann runtersprang, verloren, weil es ging erstmal viel zu tief runter und ich bin gnadenlos eingeschlagen. Das Wasser war aber tief genug. Und es dauerte nicht lange, bis wir dann herausgefunden hatten, wie muss man jetzt diese Gummiseile konfektionieren, damit es funktioniert und man einen tollen Rebound hat. Dann sind wir eben in der nächsten Drehpause super am Springen, kommt Willi Bogner vorbei und dann sagt er zu mir, boah, sag mal Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar, Willi. Was ich nicht wusste, war, diese Staumauer war 220 Meter tief. Und zwei Tage später stand ich dann mit meinem ersten riesigen, langen, selbstgebauten Bungee-Seil auf der Kante dieser Staumauer.
Und?
Sprang.
Und das war dann spektakulär und hat viel mehr Aufmerksamkeit geweckt als alle Kajakkünste, die sie sich über viele Jahre erarbeitet haben.
Genau, jetzt wurde ich plötzlich aufs Schild gehoben für etwas, was sie auch hätten machen können, was jeder hätte machen können,
der dazu
hört. Ja, man braucht vielleicht ein bisschen einen Nagel im Kopf, um das als Erster zu tun und unter diesen Rahmenbedingungen. Aber tatsächlich wurde ich jetzt plötzlich aufs Schild gehoben und war der Bungee-Guru.
Das ist eine verrückte Idee gewesen, aber es ist nochmal was anderes, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Wie sind Sie denn auf den Trichter gekommen?
Das ist auch zufällig passiert. Also ich war erstmal gar nicht so glücklich, dass ich jetzt überall so als der Bungee-Guru vorgestellt wurde, weil ich hatte 20 Jahre intensiv trainiert, um zu den besten Kanuten zu gehören. Und jetzt springst du einmal so eine Staumauer runter und plötzlich bist ein Held. Ja. Und ich saß in München in der Kneipe und jetzt war ich irgendwie bekannt und dann sprach mich wieder einer an, sag mal Jochen, ich will das unbedingt machen, ich will unbedingt auch springen. Und wir hatten im kleinen Walsertal, hatten wir so eine geheime Brücke in Rietzlern über die Breitachklamm, die ist 83 Meter hoch und da sind wir halt ab und zu heimlich nachts gesprungen aus Blödsinn. Und dann sagte ich zu dem, ich dachte mir, jetzt mache ich einen Abwehrpreis. Und dann sage ich zu dem, du kannst schon springen, kostet 500 Mark.
Und sie dachten, er geht.
Packt der Typ einen Geldbeutel aus und legt einen 500-Mark-Schein auf den Tisch.
Da kamen sie nicht mehr raus aus der Nummer.
Nee. Und dann habe ich mich halt mit dem verabredet und habe meinen Freund Büffel angerufen im Allgäu. Das war der Fänger, der beste Fänger. Das ist ein Riesenkerl, der unten, wenn die Pendeln unten ankommen, die Leute dann fängt, damit die nicht Bodenkontakt kriegen. Und dann sage ich, du Büffel, ich habe da 500 Mark von einem genommen, den müssen wir von der Brücke kippen. Bist du dabei? Wir machen 50-50. Und der Büffel war sofort dabei. Und dann habe ich mich mit dem verabredet an einem Samstagnacht um Mitternacht an der Schwendebrücke in Kleinwalsertal. Und am Freitag ruft er mich an und sagt, du sag mal Jochen, da könnte ich noch jemanden mitbringen. Und ich so, ja, wie viel seid ihr denn? Ja, wir sind vielleicht so 5. Das war ja okay, aber der Preis ist ja bekannt. So entstand es. Am nächsten Wochenende waren es dann 10 und dann waren es 20. Und irgendwann mal ist uns die Polizei auf die Schliche gekommen, dann mussten wir die Location wechseln und so ist es alles entstanden.
Jochen Schweizer in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Jochen Schweizer. Und jetzt hören wir nochmal Madrugada, Ihre Lieblingsband aus Norwegen. Was mögen Sie an Madrugada so sehr? Es klingt ja eigentlich eher portugiesisch, ne? Morgengrauen oder Spanisch.
Ja, aber es ist so ein mystischer Sound. Das erinnert mich an Stangholmen, eine Insel im Skagerrak. Da steht ein Leuchtturm. Dag Eikeland, so heißt der, ist dort der Wirt. Der hat da eine Kneipe und der veranstaltet ab und zu Konzerte mit den Risør Rollers. Und die spielen auch so einen dunklen skandinavischen Rock. Und dann sitzt du da in diesen Felsen, unten ist eine kleine Bühne aufgebaut, da steht die Soundanlage. Und dann hauen die da einen Sound raus, so im Stil von Pink Floyd, Dire Straits und eben auch Madrugada. Und daran erinnere mich das immer, wenn ich die Musik höre, wie ich da in dieser Mitsommernacht oben in den Felsen sitze und diesen Sound höre. Und da unten dümpelt mein Boot, mit dem ich dann nach dem Konzert wieder zurückfahre auf meine Hütte.
Madrugada mit Vocal für Jochen Schweizer.
You better run, you better run, you better run for you have a heart. Well, oh well, all you know it is only so much I can take. I buried my head in that pillow for many
Man könnte meinen, so ziemlich alles, was Jochen Schweizer anfasst, wird Gold. Aber so ganz war das natürlich auch nicht. Auch in seinem Leben gab es Krisen. Die schlimmste wurde ausgelöst durch einen tödlichen Unfall in einer Bungee-Anlage in Dortmund. Was ist damals eigentlich genau passiert?
Das war der 20.07.2003. Da riss ein Bungee-Seil aufgrund eines Materialfehlers, was in einer deutschen Fabrik gebaut worden war. Und der Springer war tot.
Sie hatten keine Schuld an dem Unfall, aber Sie fühlten sich mitverantwortlich für dieses Unglück. Sie haben dann später auch den Vater des Opfers getroffen. Wie war dann diese Begegnung? Das stelle ich mir ganz schrecklich vor für beide.
Herzzerreißend. Ich habe natürlich hat dieser tragische Unfall mein Leben komplett aus den Angeln gehoben. Also ich bin da durch eine Katharsis gegangen, aber das war schwer. Aber es war nichts im Vergleich zu dem Leid einer Familie, einen 32-jährigen Sohn verloren zu haben. Nichts im Vergleich. Und ich kann Ihnen versichern, ich wäre an dem Tag am liebsten selbst gesprungen mit diesem Seil, um das nicht erleben zu müssen. Aber das kann man sich nicht aussuchen im Leben. Und Toni Faber, den wir eben gehört haben, den hatte ich gebeten, einen Kontakt aufzunehmen über den katholischen Priester mit der Bitte, dass ich mit den Eltern sprechen möchte. Und das Gespräch mit dem Vater war unfassbar tief und berührend und ich finde gar keine Worte dafür. Ich kann das nicht beschreiben. Ich kann das wirklich nicht beschreiben. Ich bin selbst Vater. Und ich bin halt eben auch verantwortlich dafür, denn diese Anlage trug meinen Namen. Und der Mann fragte mich, Herr Schweizer, haben Sie leichtfertig gehandelt? Und dann habe ich ihm gesagt, nein. Ich hätte an diesem Tag meinen eigenen Sohn springen lassen mit diesem Seil von diesem Turm, ohne jeden Zweifel. Dann sagte der Mann zu mir, können Sie mir versprechen, dass nie wieder ein Mensch von dieser Rampe springen wird? Dann habe ich gesagt, ja, das verspreche ich Ihnen. Dann habe ich diese Rampe abgebaut mit der Flex in 150 Metern Höhe, Teil für Teil abgeseilt von diesem Turm. Natürlich haben die Banken alle Kredite gekündigt. Das war ja extrem teuer, auf so einen Turm so ein System drauf zu bauen. Daran sind wir um ein Haar auch pleite gegangen, an der Entscheidung respektive daran, dass ich mich daran gehalten habe. Denn tatsächlich ist es ja, es klingt jetzt hart, aber man nennt das eine Sonderabschreibung in einer ohnehin schwer belasteten Bilanz als Unternehmer. Aber es spielt keine Rolle vor dem Hintergrund dessen, was passiert. Es spielt einfach überhaupt keine Rolle. Und ich habe dann gesagt, ja, das mache ich und ich habe es gemacht.
Ich habe Sie versprochen, also mache ich es.
Ja. Und es war dann alles weg.
Hatten Sie das Gefühl, dass der Vater Ihnen dann verzeihen konnte?
Das weiß ich nicht. Das würde ich auch. Das ist ja, das Thema Verzeihen ist ja, das ist eine gute Frage, die Sie gerade stellen. Mir ist noch nie gefragt, ich bin noch nie gefragt worden, ob. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich weiß nicht, ob er mich persönlich für schuldig gehalten hat. Das weiß ich nicht. Dass ich verantwortlich bin, daran besteht kein Zweifel. Verzeihen, das ist eine der zentralen Botschaften in meinem neuen Roman. Radikales Verzeihen. Am Ende meines Romans verlangt Hakun von Sverir, der ja schwer verletzt wurde, weswegen er eben geflohen ist, 2000 Kilometer nach Norden mit seinem Seekajak bis ins Nordmeer, wo ihn Hakun dann fand in diesem Sturm.
Kannst du radikal verzeihen, fragt er.
Genau. Du musst radikal verzeihen. Denn wenn du radikal verzeihst, bedeutet es nicht, dass das in Ordnung war, was dir angetan wurde oder was geschehen ist. Und das spricht auch diejenigen, die dich verletzt haben, nicht frei von ihrer Tat. Aber indem du radikal verzeihst, befreist du dich selbst aus einem emotionalen Gefängnis, in dem du dein ganzes Leben lang leben würdest, wenn du nicht bereit und in der Lage wärst, radikal zu verzeihen.
Jochen Schweizer in HR1. Auf den ersten Blick ist Jochen Schweizer ein Mann ohne Angst. Zumindest erwartet man das von jemandem, der so oft die Gefahr gesucht hat in seinem Leben. Aber auch dieses Bild ist nicht ganz korrekt. Ausgerechnet Sie litten unter Höhenangst.
Das ist richtig. Und ich habe auch nie die Gefahr gesucht, sondern ich habe immer das Erlebnis gesucht und war aber bereit, etwas mehr zu riskieren, um das Besondere zu erleben. Als Kind hatte ich tatsächlich Höhenangst. und war gar nicht damit einverstanden und habe dann diese Höhenangst kuriert, indem ich mich immer wieder mit Höhe konfrontiert habe.
Ist die Angst sowas wie ein Motor in Ihrem Leben?
Nein, nein. Ich glaube, dass Höhenangst oder Angst vor dem Feuer oder Angst vor der Dunkelheit Urängste sind, die bei jedem Menschen ganz tief im Stammhirn verankert sind. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir Menschen, weil wir sehr viele irrationale Ängste haben, die behindern und begrenzen uns, das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein. Ängste, auf eine Bühne zu gehen, Ängste, das Wort zu ergreifen, Ängste, die Wahrheit zu sagen, die Angst, in einer Partnerschaft ein Thema auf den Punkt zu bringen. Alle diese Ängste behindern und begrenzen uns, unser eigenes Potenzial zu entwickeln und zu dem zu werden, der wir sein können. Diese Urängste, von denen wir jetzt sprechen, also Angst vor dem Feuer, Angst vor der Dunkelheit oder auch Angst vor der Tiefe, sind ganz natürliche Ängste, die aber eben kontrolliert werden müssen. Das heißt ja nicht, dass die Ängste aufhören. Das wäre auch blöd, ne? Wenn man keine Angst mehr hätte, dann ist ja auch ein Schutzmechanismus. Man kann sie aber kontrollieren und rationalisieren und dann gewinnt eben der Geist die Kontrolle über die Emotionen. Und das ist etwas, was tatsächlich etwas zutiefst Menschliches ist.
In diesen Zeiten haben viele Menschen Angst vorm Krieg, ein Gefühl, das in Deutschland irgendwie wir nicht gewohnt sind in den letzten Jahrzehnten. Wir mussten das in Deutschland nicht erleben, viele Jahre lang. Geht Ihnen das ähnlich? Macht Ihnen das jetzt Angst?
Es bereitet mir große Sorge und ich schaue mit einem unglaublichen Mitleid auf die Völker. Es leidet das ukrainische Volk, was bombardiert wird. Es leidet aber auch das russische Volk, was die Zeche dafür zahlen muss, die da in Unwissenheit gehalten werden und auch manipuliert werden durch die Medien. Aber ich glaube, auch wir im Westen werden durch die Medien manipuliert. Es ist alles eine sehr einseitige Berichterstattung. Ja, keiner macht sich Gedanken darüber, warum das alles geschehen ist und welche Mitschuld wir möglicherweise auch aus dem Westen tragen an der Eskalation dieses Konfliktes.
Mhm. Reden Sie dann zu Hause viel über Krieg oder versuchen Sie das dann auch auszublenden?
Nein, wir sprechen darüber.
Mhm. Und wie gehen Sie dann damit um? Ist das schwierig dann?
Nein, das ist nicht schwierig. Also wir selber, also meine Firma und speziell mein Team aus der Jochen Schweizer Arena, packen gerade den LKW mit Hilfsgütern. Wir wollen bis an die ukrainische Grenze fahren, um die Hilfsgüter dorthin zu bringen, wo sie am meisten benötigt werden.
Schauen wir noch mal kurz nach vorne. Sie haben lange gearbeitet an Ihrem ersten Roman, Die Begegnung. Der liegt nun vor. Vorher haben Sie schon auch Sachbücher geschrieben und eine Autobiografie. Haben Sie jetzt Blut geleckt? Haben Sie mehr Romanideen im Kopf? Oder ist jetzt sozusagen einmal das Leben zwischen zwei Buchdeckel gepresst und gut, dass ich es gemacht habe, aber nie wieder?
Also Blut geleckt ist jetzt nicht das Bild, was ich bemühen möchte. Aber ich glaube, es wird mir vielleicht noch mal einer gelingen, aber ich brauche jetzt erst ein paar Jahre Pause.
Jochen Schweizer, herzlichen Dank für dieses sehr intensive persönliche Gespräch im HR1 Talk. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Dieses Land, das trotzig schaut, Meer umbrandet, Berg umbaut, Winter hart und sommerbleich, kurzes Lächeln, niemals weich.
Das war
Norwegen.
Herzlichen Dank, Jochen Schweizer in HR1. Mein Name Uwe Berndt. Tschüss.
Danke. Tschüss.